Fokus Nachhaltigkeit. Das neue Reporting stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen. Fit für die Nachhaltigkeit. Der Podcast des Instituts der Wirtschaftsprüfer begleitet Sie durch den Dschungel der Regelungen. Hier teilen Expertinnen und Experten aus der Wirtschaftsprüfung ihr Wissen. Freuen Sie sich auf zwei spannende Folgen.
Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ganz herzlich heißen wir Sie willkommen zu einer weiteren, hoffentlich spannenden Folge unserer Podcast-Serie Fit für die Nachhaltigkeit. Heute wollen wir uns mit dem Thema Aufbau von Reporting-Systemen, Prozessen und Kontrollen beschäftigen. Zu diesem Thema ist heute unser Gast Professor Frank Beine. Frank Beine hat langjährige Erfahrungen in der Berichterstattung und Prüfung von bedeutenden Unternehmen im globalen, aber auch im nationalen Kontext. Zudem ist er Vorsitzender unseres FAB, des Fachausschusses für Unternehmensberichterstattung. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, dass dieses Gremium sich zurzeit ebenfalls intensiv mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung beschäftigt. Herr Beine wird uns einen aktuellen Einblick in die zusätzlichen Anforderungen, die aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung resultieren, geben. Mein Name ist Bernd Stiebi. Ich leite hier bei uns im IDW den Bereich, der sich mit allen Fragen der externen Unternehmensberichterstattung beschäftigt. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind und das hoffentlich auch über die nächsten Minuten zu diesem wirklich sehr, sehr wichtigen Thema bleiben werden. Zuerst eine Frage, Frank, mal ganz einfach eingestiegen. Was hat Unternehmensberichterstattung jetzt mal in einem generellen Sinne eigentlich ganz grundsätzlich mit Systemen, Prozessen und Kontrollen zu tun?
Ja, das ist in der Tat ganz einfach, Bernd, und gerät leider durch den politischen Fokus auf die Compliance häufig immer wieder in Vergessenheit. Denn am Anfang jeder Berichterstattung steht doch eigentlich die Selbstinformation durch den Kaufmann. Jeder Einzelkaufmann, jede Unternehmensführung benötigt Daten. Daten, auf die man sich verlassen kann und Daten, die man benötigt, um richtig zu steuern. Damit ich mich aber auf diese Daten verlassen kann, muss ich Regeln aufstellen. Das haben wir alle zuletzt bei Dieselgate gerade gelernt, dass es offensichtlich darauf ankommt, bei welcher Temperatur und unter welchen Belastungen ich Emissionen messe. Und das ist bei Finanzen nicht anders. Schon ein auf dem falschen Konto gebuchter Aufwand kann einen Unterschied machen, kann Interpretationen verfälschen. Und dann sind die Handlungen, die ich daraus ableiten möchte, die können mich in die Irre führen. Und damit diese Regeln, die ich benötige, nicht nur auf dem Papier stehen, müssen sie implementiert sein in einer Organisation, in der IT. Und es hilft dann meistens auch, wenn man gelegentlich kontrolliert, ob sie tatsächlich auch funktionieren. Und nur dann, wenn ich diese Systeme, Prozesse und Kontrollen habe, dann kann ich überhaupt mit den finanziellen und nicht finanziellen Daten etwas Sinnvolles anfangen und auch glaubwürdig kommunizieren.
Ja, lieben Dank. Das war, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr griffige Einführung in die Thematik. Nun haben wir ja mit diesen neuen Nachhaltigkeitsberichterstattungsvorgaben wirklich eine ungeheure Fülle von neuen Berichtspflichten. Vielleicht könntest du da noch mal ein bisschen näher ausführen, welche Bedeutung hier jetzt eben die ganzen Prozessfragen gewinnen.
Im Grunde, das ist meine persönliche Auffassung jedenfalls, sind die Grundlagen hier eigentlich bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung gar nicht so anders. Meines Erachtens hat sich einfach das Zielbild erweitert. Wir können heute mit einer reinen Beschränkung auf einen finanziellen Shareholder Value zum Beispiel nicht mehr arbeiten. Denn offenbar hat die Gesellschaft in Europa ja in einem politischen Prozess letztlich mehrheitlich entschieden, dass ihr zumindest in großen Teilen qualitativer Wohlstand wichtiger ist als finanzieller Wohlstand. So, und darauf müssen sich alle Akteure einstellen, die in diesem Umfeld tätig sind. Sprich, die Unternehmen benötigen jetzt mehr Daten, und zwar solche auch, um sich ein Gesamtbild über Emissionen und Ressourcenverbräuche, soziale Umstände und auch den Zustand der Governance zu verschaffen. Erst dann kann man ja den Handlungsbedarf erkennen und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, die dafür notwendig sind. Und dafür bedarf es dann natürlich auch wieder der gleichen Regeln, Prozesse und Kontrollen, damit nicht irgendein Schlaumeier, um ein Beispiel aus der Realität zu nehmen, den Ozonausstoß einer Fabrik gerade dann misst, wenn die Anlage zur Wartung still liegt. Meines Erachtens kommt die Aufregung, die wir jetzt im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung vielfach hören, primär daraus, dass erstmals hier eine gemeinsame Sprache für diese Regeln definiert wird, um die Unternehmen miteinander zu vergleichen. Da hatten wir in der Finanzberichterstattung Jahrhunderte Zeit für. Jetzt wird es übers Knie gebrochen und natürlich leider in der heutigen Detailverliebtheit auch in einer Ausprägung, die manchen überzogen erscheint. Die Notwendigkeit selbst ist aber eigentlich gar nicht bestreitbar, weil wir viele dieser Daten schon heute nutzen und anwenden.
Du hattest in deiner Antwort gerade schon so ein bisschen angedeutet, welche Unterschiede zwischen der neuen Nachhaltigkeitsberichterstattung und der Finanzberichterstattung bestehen. Um das nachher aber auch überzuleiten, nochmal konkret zu den Prozessthemen. Welche Unterschiede sind das im Detail?
Ja, ein Kollege hat mal so schön prägnant formuliert, das Hauptproblem ist eigentlich, dass wir keine gemeinsame Währung haben. Ja, alle ESG-Informationen, die ich verwende, die tauchen mal auf in Form von Tonnen, mal in Anzahl von Mitarbeitern, mal in Stunden, mal in qualitativen Einheiten. Das heißt, ich habe eine Menge von Einzelbetrachtungen. Es gibt keine Gesamtwesentlichkeit, sondern Wesentlichkeiten pro Kennzahl. Und auch der Versuch, so eine Art generalnormartige Betrachtung vorzunehmen und ein Gesamtbild zu erzeugen, wie wir das in der Finanzberichterstattung tun, ist halt schwierig. Man kann das versuchen, und das macht ja zum Beispiel die Value Balancing Alliance, und CO2-Ausstöße in Kosten bewerten, um sie dann auch wieder in Investitionsrechnungen verwenden zu können. Aber damit stehen wir heute eigentlich erst am Anfang. Und auch wenn einige schon versuchen, das in die Gesetze reinzubringen, sind wir eigentlich in der Entwicklung noch nicht so weit, als dass wir das wirklich darstellen könnten.
Ja, ich glaube auch, das wäre im Zweifel erst der nächste Schritt. Und wann wir den konkret gehen können, das steht, glaube ich, wirklich noch so ein bisschen in den Sternen. Also bleiben wir mal bei dem, was wir haben, was die konkreten Vorgaben sind. Wie wäre hier ein Weg, eine sinnvolle Vorgehensweise?
Im Grunde ist die Vorgehensweise fast eine standardmäßige Projektarbeit. Das heißt, wir starten natürlich auch in diesen Themen mit einer Bestandsaufnahme. Oder um ein schönes neudeutsches Buzzword zu nehmen, mit einer Fit-Gap-Analyse. Warum? Viele Informationen liegen eigentlich heute schon vor. Das ist den meisten gar nicht bewusst. Wir müssen halt nur kritisch und ernsthaft prüfen, welcher Daten es bedarf für diese konkrete Situation und welcher Qualität diese vorliegen. Ja, um ein lustiges Beispiel aus der Realität zu nehmen, die Annahme eines amerikanischen Konzerns, dass seine bisherige Werbebroschüre gleichwertig sei mit den Anforderungen einer CSRD, ohne dass man dafür überhaupt auch nur die Tochtergesellschaften in Europa fragt, wo die Daten herkommen, das kann einen dann schon auf den ersten Blick erstaunen. Die eigentlichen Herausforderungen liegen aber sicherlich darin, die Prozesse und Daten auf ein verlässliches Niveau zu heben. Und das ist auch das, was uns in der Praxis begegnet. Und ich werde dort in einer Übergangsphase vielfach um Excel-Dateien oder ähnliche einfache Lösungen nicht herumkommen. Aber mittelfristig und vor allen Dingen für die großen und komplexen Unternehmen wird es auch hier darum gehen, klare und verlässliche Prozesse einzurichten, manipulationsfreie Datenbanken und Kontrollsysteme darüber zu legen.
Ja, lieben Dank. Um gleich von Anfang an zu vermeiden, dass eine Vorgehensweise sich etabliert, wie du sie gerade anekdotisch aus den USA geschildert hast, was wären denn logische Schritte, die bei einer Implementierung zu beachten sind?
Ja, faktisch folgt das aus den Überlegungen, die wir eben ja schon gemeinsam erarbeitet haben. Das heißt, am Anfang stünde eben die Bestandsaufnahme, welche Daten vorhanden sind, eine kritische Analyse, in welcher Qualität, sicherlich eine Roadmap, um festzulegen, wie die Datenerhebung implementiert wird und wie dann auch qualitätssichernde Maßnahmen ergriffen werden. Das Ganze naturgemäß vor dem Hintergrund des Zeitplans und wann ich erstmals berichten muss. Und dazu gehört dann sicherlich auch die Definition von Regeln in diesen Prozessen und die Sicherung der Kontrollsysteme. Eine Bemerkung vielleicht noch dazu, je besser dabei natürlich die digitalisierte Erfassung und Verarbeitung ist, desto effizienter und effektiver wird diese Übung. Ich benutze mal ein sehr plakatives, zugegebenermaßen sehr einfaches Beispiel. Aber wenn ich auf der einen Seite bei klassischen HR-Kennzahlen an handschriftliche Aufzeichnungen in Form von ausgelegten Teilnehmerlisten von Seminaren denke, dann ist das naturgemäß schwerer kontrollierbar, als wenn ich ein auf dem eigenen Server liegendes E-Learning durchführe, was faktisch dann am Ende manipulationsfrei ist.
Man hört in dem ganzen Zusammenhang ja immer wieder so eine quasi Appell an die Unternehmen, bitte versteht das Ganze nicht als Compliance-Übung, nutzt das Ganze eure eigene Nachhaltigkeitsstory zu schreiben. Was ist vor diesem Hintergrund eigentlich Unternehmen konkret anzuraten oder wie ist deine Sichtweise dazu?
Ich glaube, dass das im Grunde eine ganz valide Aussage und ja auch ein mittlerweile schon fast gängiges Narrativ geworden ist. Man muss nur aufpassen, weil es kann auch ganz schnell gefährlich missverständlich werden. Es gibt bürokratiemüde Mitmenschen, die diese Aussage gern auch als Bestätigung ihrer Auffassung über die Hybris und die Arroganz des Gesetzgebers sehen, hier sie in etwas hineinzutreiben. Und umgekehrt sehen wir aber auch am anderen Spektrum, dass manche Unternehmen ihre Projekte überfrachten, indem sie die Einrichtung von der CSRD, des CSRD-Reportings gleich mit einem kompletten Strategiewechsel verbinden. Fakt ist, die CSRD regelt eigentlich nur, was und wie zu berichten ist. Und sie orientiert sich an dem, was Unternehmen tatsächlich tun, im positiven wie im negativen Sinne. Ja, und dafür sorgt dann ja die Double Materiality Analyse, dass das eben auch berücksichtigt wird. Soll heißen, wenn die Unternehmen das Gefühl bekommen, Themen irgendwie neu berichten zu müssen, die sie gar nicht aktiv steuern wollen, dann stimmt erfahrungsgemäß irgendwas mit der Wesentlichkeitsanalyse nicht. Oder umgekehrt würde ich erwarten, dass ESG-Themen, die ein Unternehmen wirklich in der Realität bewegen, auch in der Berichterstattung auftauchen. Soll heißen, ein Bauunternehmen wird vermutlich typischerweise zur Arbeitssicherheit berichten. Ein forschendes Pharmaunternehmen wird gegebenenfalls auch über Tierversuche berichten, auch wenn es ein schwieriges Thema ist. Und ein Chemie- und Bergbauunternehmen wird etwas zur Wasserbelastung sagen und so weiter. Die ESRS folgen eigentlich genau dieser Logik und orientieren sich an den Zielen und Maßnahmen des Unternehmens. Und dann kommt das typischerweise eben genau auch in der Strategie zum Ausdruck, im Chancen- und Risikomanagement und für die wesentlichen KPI dann ja sogar im Vergütungssystem.
Ja, wenn wir jetzt mal den Blick so ein bisschen weiten auf die Unternehmen, die nicht direkt von der CSRD betroffen sind. Also wird ja immer wieder das Stichwort genannt, KMU und ihre Einbeziehung in Lieferketten. Wie ist der Stand für diese Unternehmen, was die Prozessfragen etc. angeht?
Ich finde das ehrlich gesagt eine der spannendsten Fragen. Denn sicherlich, auf der einen Seite haben wir und werden wir viele KMU haben, die ja unmittelbar in den Anwendungsbereich der CSRD geraten. Gerade in Deutschland mit unserem breit aufgestellten Mittelstand werden wir ja ab 2025 schon allein daher eine umfangreiche Durchdringung der Wertschöpfungsketten bekommen. Aber in der Tat, schon heute sehen wir ja in Unternehmen aller Größenordnungen, dass beispielsweise Kunden explizit ESG-Informationen als Teil ihrer Vertragsverhältnisse anfordern. Ja, zum Teil einfach nur aus eigenen Compliance-Verpflichtungen heraus, zum Teil aber auch eben als Ausdruck des eigenen Produktportfolios und des Werteversprechens gegenüber ihren eigenen Kunden. Ja, und zwar über alle Bereiche E, S und G zusammen. Und dann werden KMU sicherlich nicht direkt berichtspflichtig, aber es stellt sich für sie natürlich genau die gleiche Frage nach der Qualität der Daten, die sie zu bieten haben. Denn wenn der Kunde nach außen hin gegenüber seinen Kunden Daten liefern muss und dann will er und dafür auch Daten von seinem Lieferanten benötigt, dann wird er natürlich die gleiche Datenqualität haben wollen, wie er selber bereitstellt. Und wir sehen das heute ganz brutal schon in vielen Einkaufsverhandlungen, dass die Verpflichtung für die Lieferanten besteht, sich zertifizieren zu lassen, um diesem Anspruch gerecht zu werden und zum Teil sogar Prüfungsrechte verlangt werden, damit man die tatsächliche Einhaltung der Qualität überprüfen kann.
Stichwort Qualität, glaube ich, auch ein guter Übergang für die nächste Frage. Welche Bedeutung haben die von dir jetzt ja in längeren Ausführungen skizzierten Prozessthemen und so weiter für die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer?
Grundsätzlich bauen wir ja auf dem auf, wie am Ende das Unternehmen seine Daten und Prozesse selber sichert. Das heißt, auch für uns als Prüfer stellen diese Prozesse natürlich die Basis unserer Prüfung dar, nur dass wir mit dem Blick darauf schauen, welche potenziellen Fehlerrisiken wir in den einzelnen Kennzahlen und Prozessen erkennen können und dann versuchen eben Prüfungssicherheit über die eingerichteten Kontrollen zu erlangen. Das Spannende finde ich hier insbesondere in der Abgrenzung zur Finanzberichterstattung, dass wir anders als dort, wo wir ja gerade im Rahmen von Reviews zum Teil auch einfach nur analytische Prüfungshandlungen vornehmen, wir hier in der nicht finanziellen Berichterstattung angesichts der Heterogenität der Daten und ihrer unglaublichen Granularität mit analytischen Methoden allein nicht durchkommen, sondern ganz massiv auch schon bei Prüfung mit begrenzter Sicherheit auf eine Durchdringung der internen Kontrollsysteme angewiesen sind.
Die anwendungspflichtigen Unternehmen werden ja nun auf den Wirtschaftsprüfer in seinen unterschiedlichen Rollen zugehen. Welche Hilfestellungen kann der Berufsstand hier geben?
Die Antwort hängt naturgemäß davon ab, ob wir in einer Rolle als Abschlussprüfer oder Berater des Unternehmens tätig sind. Entscheidend würde ich sagen, für beide Rollen ist das Kompetenzprofil, das der Abschlussprüfer für eine solche Aufgabe oder für beide Aufgaben mitbringt. Das ist zum einen die Durchdringung des Sollobjekts, sei es durch eigene Kompetenz oder mit Hilfe interner oder externer Spezialisten, soll heißen, wir sind gewohnt, mit Gesetzen, auch neuen Gesetzen und den damit manchmal verbundenen Notwendigkeiten Lücken zu schließen, umzugehen. Und zum anderen haben wir natürlich eine Prüfungsmethodologie und Qualitätssicherungsmaßnahmen, um adäquat diese Prüfungsaufgabe zu erfüllen. Das ist das Know-how, was wir im Rahmen einer Prüfung einbringen und damit Sicherheit für die Mandanten und insbesondere für ihre Gremien schaffen. Auf der anderen Seite in der Beratungsfunktion hilft natürlich genau diese Kompetenz ebenfalls, weil die Beratung muss ja auch gewährleisten, dass am Ende des Tages Aufsichtsrat und Vorstand sich exkulpieren können und dafür brauchen sie prüfungssichere, prüfungsfeste Systeme.
Ja, lieben Dank. Und vielleicht daran anschließend eine letzte Frage. Das IDW bemüht sich an unterschiedlichen Stellen, Hilfestellungen für die praktische Anwendung, für die Umsetzung zu geben. Jüngst hat das IDW einen Praxishinweis 4/2023 herausgegeben. Was kann die Praxis von dieser Verlautbarung erwarten?
Ja, du hast es gesagt, Bernd, und ich möchte es wirklich explizit nochmal betonen, weitere Hilfestellung. Das ist das, was wir damit bieten können und wollen. Warum? Wir haben bisher ja immer betont, dass die Selbstinformation, die Steuerung des Unternehmens ein ganz wesentlicher Treiber ist. Aber wir müssen natürlich auch feststellen, es gibt auch eine Compliance-Aufgabe, weil vom Gesetzgeber immer mehr, und wir sehen es auch im deutschen Corporate Governance Codex, gefordert wird, dass Aufsichtsgremien, insbesondere der Aufsichtsrat, hier gefordert sind, das interne Kontrollsystem sich anzusehen, einzurichten, verlässlich da zu haben. Es muss wirksam sein und das zu beurteilen durch den Aufsichtsrat und auf diese Art und Weise Organisationsverschulden im Zweifel zu widerlegen. Für diese Aufgabe haben wir grundsätzlich ohnehin schon einen Standard und mit dem Praxishinweis können wir nun auch zeigen, welche Spielregeln eigentlich für ein IKS im Rahmen der Nachhaltigkeit gelten, damit man sich hier verlässlich drauf stützen kann und damit auch einen Beleg dafür hat, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen wurden.
Ja, prima. Lieben Dank. Damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts. Dir, lieber Frank, auch im Namen aller Zuschauerinnen und Zuschauer ganz herzlichen Dank für deine interessanten, wertvollen und hoffentlich auch hilfreichen Ausführungen zu diesem nicht ganz einfachen Thema. Ich glaube, es ist eben nochmal deutlich geworden, wie wichtig eben robuste, zuverlässige, effiziente Systeme hier sind für die Umsetzung der neuen Berichtspflichten. Das gilt sowohl für das Unternehmen nach innen, aber eben auch für eine glaubwürdige Kommunikation mit seinen ja doch zahlreicher gewordenen Stakeholdern. Und ja, lieben Dank dir nochmal und wir hoffen natürlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie uns im Rahmen dieser Podcast-Reihe weiter gewogen bleiben und auch die weiteren Folgen verfolgen werden. Bis dahin können wir nur verweisen auf unsere allgemeine Homepage oder auf den Mitgliederbereich, wo Sie weitere Hilfestellungen, ergänzende Materialien etc. finden. Und ja, nochmal tschüss und machen Sie es gut.
Das war der erste Part dieser Folge. Bleiben Sie dran. Nun folgt ein weiteres spannendes Thema.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Unternehmen kommen nicht um sie herum, wenn es darum geht, Branchenvergleiche herzustellen oder Umweltauswirkungen zu bewerten. Die Rede ist von externen Daten. Und damit willkommen zu einer neuen spannenden Folge unseres Podcasts Fit für die Nachhaltigkeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der heutigen Folge widmen wir uns dem wichtigen Thema der Nutzung externer Daten bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Sie erfahren, welche Rolle externe Daten in der Nachhaltigkeitsberichterstattung spielen, wo sie herkommen und wie Unternehmen die Qualität der Daten sicherstellen. Wir zeigen Ihnen aber auch, wie Unternehmen externe Daten in ihre Reporting-Systeme integrieren, welche Fehler es dabei zu vermeiden gilt und wie Unternehmen mittels externer Daten ihr Nachhaltigkeitsmanagement verbessern können. Ich freue mich sehr, dazu unseren heutigen Gast Jan-Alexander Müller begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Müller. Er ist Senior Manager bei KPMG und leitet in der Grundsatzabteilung die ESRS-Gruppe. Außerdem ist Herr Müller Vorsitzender der IDW-Arbeitsgruppe CSRD und ESRS im Finanzsektor. Mein Name ist Holger Extandrick und ich leite die Kommunikation im IDW. Herr Müller, herzlich willkommen. Warum greifen Unternehmen eigentlich überhaupt auf externe Daten und für ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung zurück?
Ja, ganz grundsätzlich werden externe Daten immer dann verwendet, wenn die internen Daten für die Zwecke der Berichterstattung nicht ausreichen. Das kennt man auch aus der Finanzberichterstattung. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung haben externe Daten sicherlich nochmal eine exponiertere Rolle, einfach weil viele Angaben zu machen sind, die sich auch nur mit externen Daten befüllen lassen. Insofern geht da die Relevanz des Themas externe Daten nochmal über das, was wir aus der Finanzberichterstattung bereits kennen, hinaus. Denn an verschiedenen Stellen erfordern die Nachhaltigkeitsstandards eben ganz explizit die Einbindung von externen Daten. Und auch in der Wesentlichkeitsanalyse zu Beginn müssen Unternehmen vielfach auf externe Daten aufsetzen, um überhaupt zu identifizieren, was zu berichten ist.
Sie erwähnten, dass in der Nachhaltigkeitsberichterstattung mehr externe Daten herangezogen werden als in der Finanzberichterstattung. Warum ist das eigentlich so?
Es liegt mit dem Gegenstand der Berichterstattung zusammen. Also die Berichterstattung, die berichtet ja regelmäßig über Transaktionen, die das Unternehmen in der Berichtsperiode durchgeführt hat. Und auch im Bereich der Aussagen über die Zukunft, im Lagebericht beispielsweise, wenn es um Chancen und Risiken geht, geht es darum, was das Unternehmen vorhat, wie es auf bestimmte Entwicklungen reagieren will. Also regelmäßig wird berichtet über Informationen, die im Unternehmen vorliegen oder die das Unternehmen direkt betreffen. In der Nachhaltigkeitsberichterstattung jetzt ist auch zu berichten, beispielsweise über das Impact-Thema, also über Auswirkungen, die ein Unternehmen auf seine Umwelt hat. Und da sind selbstverständlich sowohl in der Analyse als auch in den notwendigen Informationen, um dieses Informationsbedürfnis dann zu befriedigen, ist erforderlich, die Außenposition einzunehmen und zu eruieren, welche Daten braucht denn der Betroffene, der Externe, von mir, um sein Informationsbedürfnis zu befriedigen. Des Weiteren erweitern die Nachhaltigkeitsstandards die Berichtspflicht ja auch auf die Wertschöpfungskette. Das heißt, es wird auch über Nachhaltigkeitsthemen in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette berichtet. Und auch da werde ich vielfach auf Daten von den Teilnehmern, von den Marktteilnehmern in meiner Wertschöpfungskette zurückgreifen müssen.
Lassen Sie uns mal genauer gucken, wo diese externen Daten denn herkommen. Wie erhalten die Unternehmen diese Daten?
Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich hatte ja eingangs schon angesprochen, beispielsweise im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse, in der auch erhoben werden muss, welche Informationen oder welche Nachhaltigkeitsthemen für betroffene Stakeholder relevant sein können. Im Rahmen des Stakeholder-Engagement würde man also mit den verschiedensten Stakeholder-Gruppen, das können Mitarbeiter sein, das können Banken sein, das können Regulatoren sein, das können Anwohner sein, ins Gespräch zu kommen oder anderweitig abzugreifen. Und da empfehlen die Nachhaltigkeitsstandards beispielsweise auch ganz explizit, dass man das machen kann, beispielsweise über Studien, über Branchenreports, also über verfügbare externe Daten, die das Bild des Unternehmens darüber, was seine Stakeholder interessiert, informieren kann.
Beim Thema Daten kommt es ja immer ganz entscheidend darauf an, dass diese zutreffend und richtig sind. Wie können Unternehmen das denn bei den externen Daten gut sicherstellen?
Ja, das ist sicherlich in der Praxis eine große Schwierigkeit, weil man dann in dem Fall eben nicht Herr über den Datenhaushalt sein kann. Insofern kommen dann weitergehende Überlegungen hinzu. Beispielsweise muss das Unternehmen sicherstellen, dass die Daten die notwendige Güte haben. Denn natürlich macht sich das berichtende Unternehmen dadurch diese externen Daten auch zu eigen. Das heißt, es bedarf beispielsweise Plausibilitätskontrollen, die das berichtende Unternehmen einziehen kann. Woher kommen diese Daten? Ja, handelt es sich dabei um Medienbericht oder steht eine Studie dahinter? Kann ich sicherstellen, ob diese Daten frei von, also unabhängig sind, glaubwürdig sind, zuverlässig sind? Sind sie konsistent? Ja, wird die Methodik bei der Erhebung der Daten, passt die zu dem Datenhaushalt, den ich brauche? Denn natürlich, wenn auf falschen oder unsachgemäßen Daten aufgesetzt würde, dann hat das unmittelbare Reputationsschäden zur Folge. Das kennt man sicherlich auch aus anderen Bereichen, wenn dann im Bericht etwas drinsteht, die Information sich das Unternehmen zu eigen macht, dann will man sicherstellen, dass diese Daten auch die notwendige Güte haben. Weiterhin natürlich aus Sicht des Prüfers ist es erforderlich, dass die Daten natürlich auch als Drittnachweis haltbar sind, also dass der Prüfer diese Daten verwerten kann. Und insofern gibt es da also dann nochmal dieses zweite Augenpaar, was sich dann die Überlegung des Unternehmens nochmal separat und unabhängig anschaut.
Gut, verstehe. Wenn wir jetzt auf diese externen Datenquellen nochmal schauen, welche gelten denn da als besonders zuverlässig und nützlich für die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach ESRS?
Es gibt ganz unterschiedliche Güten. Also wenn ich mal einen kurzen Exkurs wagen darf, zum Beispiel in die Taxonomie, da haben wir es ja, da ist es sozusagen dem System immanent, dass die realwirtschaftlichen Unternehmen mit der Taxonomie Daten aufbereiten und dann der Finanzsektor diese Daten nutzt, um sein eigenes Taxonomie-Reporting zu befüllen. In dem Fall sind die Daten des realwirtschaftlichen Unternehmens geprüft von einem Wirtschaftsprüfer, sind öffentlich verfügbar. Also das ist dann ein sehr hohes Gütemaß. Das heißt, in dem Fall dürfen, das steht auch in der Regulatorik ganz explizit so drin, die finanzwirtschaftlichen Unternehmen diese Daten heranziehen und benötigen keinerlei weitergehenden Kontrollhandlungen darüber zu machen. Was anderes wiederum ist, wenn ich einen Drittdatenbieter anbinde, der die Daten erhebt, dann muss man sehr, sehr gut aufpassen, ob das wirklich öffentlich verfügbare Daten sind, ob das verifizierte Daten sind oder ob der Drittdatenanbieter möglicherweise auch mit Schätzungen arbeitet. In dem Fall muss man tiefer in die Methodik einsteigen, um zu überprüfen, ob die Daten, die herangezogen werden, auch den notwendigen Anforderungen gewachsen sind. Ich denke, gerade in der Nachhaltigkeitsberichterstattung wird es auch vielfach nötig sein, dass Unternehmen Daten bilateral einsammeln müssen. Also beispielsweise CO2-Daten aus der Lieferkette. Das heißt, mit dem vorgelagerten Zulieferer muss ich vereinbaren, dass der mir die Daten mitliefert, wo ich relativ wenig Möglichkeiten habe, die zu verifizieren. Natürlich kann ich über Branchenvergleiche das plausibilisieren, aber ich kann schlecht in das zuliefernde Unternehmen reinschauen. Man kann möglicherweise stichprobenhafte Prüfungen anberaumen oder sich die Kontrollen bei dem zuliefernden Unternehmen separat verifizieren lassen. Da sind wir aber heute nicht. Das ist sicherlich etwas, was in der Zukunft möglicherweise mal eine Relevanz hat. Ich kenne ein Beispiel aus der Praxis, wo ein größeres Unternehmen tatsächlich eine Datenplattform aufgesetzt hat für all die Datenpunkte, die es im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung aus seiner Wertschöpfungskette braucht und dann über seine Marktmacht, die es hat, gegenüber Zulieferern und Abnehmern jeden verpflichtet hat, vertraglich diese Plattform zu nutzen und zu bespielen. Auch solche Möglichkeiten sind sicherlich aktuell in der Diskussion, sodass man diese externen Daten sich quasi zu eigen macht und dann mit entsprechenden Prozessen und Kontrollschritten flankiert.
Ja, gut, also eine solche Plattform aufzusetzen, die Möglichkeit wird nicht jedes Unternehmen haben. Es wird mit Sicherheit auch mal den Fall geben, dass Unternehmen kaum zuverlässige Daten erhalten können. Dürfen die Unternehmen die Daten dann schätzen oder wie gehen die dann am besten vor?
Ja, das ist in eingeschränktem Umfang möglich. Also im ESRS 1 gibt es dazu ganz explizite Regelungen. Und zwar muss man unterscheiden zwischen den Angaben, die zu machen sind in Bezug auf die Wertschöpfungskette und den Angaben, die sich auf die eigenen Tätigkeiten des Unternehmens beziehen. Also ganz generell gibt es die Möglichkeit, quantitative Angaben zu schätzen, wenn keine direkte möglich ist. Dazu gehört beispielsweise, wenn man finanzielle Effekte von Nachhaltigkeitsrisiken ermitteln soll, also diesen Ausblick in die Zukunft, dann ist es selbstverständlich notwendig, über Szenarien, über Annahmen zu gehen und eine Schätzung vorzunehmen, wie man das auch aus der Finanzberichterstattung ja im Bereich Goodwill Impairment Test beispielsweise kennt. Dann hat man auch diverse Offenlegungspflichten, also die wesentlichen Annahmen, Schätzungsunsicherheiten, die daraus resultieren, sind offenzulegen. Das ist eigentlich ähnlich zu dem, was man aus der Finanzberichterstattung schon im Bereich Schätzungen, Estimates kennt. Bei den Angaben, die die Wertschöpfungskette betreffen, gibt es zusätzlichen Kriterium, sogenanntes Use Reasonable and Supportable Information. Das heißt beispielsweise, wenn man nicht in der Lage ist, die Informationen eines Unternehmens oder eines Stakeholders explizit zu erlangen, dann könnte man beispielsweise auch mit Branchendurchschnitten arbeiten. Und es gibt darüber hinaus auch noch eine Übergangsvorschrift im ESS 1, dass Unternehmen in den ersten 3 Jahren der Anwendung beschreiben können, was für Maßnahmen sie gestartet haben, um die Datenqualität sicherzustellen und die Daten zu erlangen, wenn die Daten nicht verfügbar sind. Und dann reicht es sozusagen, diese Transparenz zu schaffen. Man muss aber nicht die Information selbst ermitteln und angeben. Eine Ausnahme dafür stellen allerdings die Datenpunkte dar, die nach anderen europäischen Regelungen zu machen sind. Also beispielsweise die Scope-3-Emissionen, also die Emissionen innerhalb der Wertschöpfungskette, die sind verpflichtend von Anbeginn. Und deswegen stellt das Unternehmen auch vor ganz erhebliche Herausforderungen. Aber da wird man mit Branchendurchschnitt beispielsweise regelmäßig arbeiten können, wenn man sich anschaut, was für Zulieferprodukte man verwendet.
Ja, okay. Das war jetzt schon eine ganze Menge zum Thema Qualität der Daten. Lassen Sie uns einen Schritt weitergehen. Wenn die Unternehmen diese Daten erhoben haben, die externen Daten verfügbar sind, wie können die Unternehmen diese Daten dann in ihre Berichterstattung integrieren? Was müssen Unternehmen dabei in der Praxis beachten?
Das ist in der Tat eine Herausforderung, denn diese externen Daten können ja in ganz unterschiedlichen Gestalten einherkommen und sind nicht unbedingt in einer Form maschinenlesbar, sodass sie einen direkten Zugang in die Systeme des berichtenden Unternehmens finden. Also tatsächlich neben der Sicherstellung der Datenqualität, Relevanz, gibt es dann eben auch das Thema, kann ich Konsistenz der Datenformate sicherstellen von Anbeginn. Das wird manchmal gehen, also die eben angesprochene Plattform beispielsweise, dann gebe ich das Format sozusagen vor. Es gibt aktuell diverse Bestrebungen regulatorischer Art, die Daten möglichst standardisiert anzubieten. Deswegen werden ja auch beispielsweise ESF-Tagging Anforderungen gestellt, sodass man die Daten weitestgehend vereinheitlicht in der Tat verwenden kann. Aber nichtsdestotrotz werden externe Daten auch regelmäßig in Form von Studien, also schlicht und einfach in Textform, in qualitativer Textform vorliegen und müssen dann vom berichtenden Unternehmen erstmal weiter verarbeitet werden, um für das Unternehmen nutzbar gemacht zu werden. Ein besonderer Fall hier sicherlich ist auch Thema Datenverfügbarkeit, wenn es zum Beispiel aus datenschutzrechtlichen Gründen Einschränkungen gibt. Ja, also ich denke beispielsweise an Krankendaten von Mitarbeitern, die man möglicherweise für S-bezogene Angabepflichten brauchen könnte, die das Unternehmen aber gar nicht haben kann. Man könnte Themen in der Periode, auf die sich die Daten beziehen haben, ja, regelmäßig werden beispielsweise Stromabrechnungen fürs Kalenderjahr erstellt. Die Berichtsperiode des Unternehmens könnte aber abweichend sein. Dazu hat sich EFRAG schon geäußert in einem Q&A und hat gesagt, dann müssen entsprechend Schätzungen für die Restlaufzeit gemacht werden. Also vielfache Schwierigkeiten, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, sicherlich, die bei der Planung zu berücksichtigen sind.
Ja, das ist genau das Stichwort. Vielfache Schwierigkeiten, viele unterschiedliche Quellen, ganz unterschiedliche Handhabung der Daten. Wie stellen Unternehmen sich denn jetzt so gut strategisch auf? Wie können sie sich vorbereiten?
Ich glaube, Planung ist in dem Zusammenhang ganz wichtig. Also vorab wirklich zu überlegen, auch wenn im Moment vieles vieles schnell und parallel gefühlt passiert. Eine gute Datenplanung vorab, welche Daten brauche ich? Das setzt erstmal voraus, zu ermitteln, welche Themen sind für mein Unternehmen wesentlich und dann nicht auf die erstbeste Lösung setzen, sondern sich wirklich mit den eben angesprochenen Themen intensiv beschäftigen. Also aus dem Bereich der Taxonomie, wo wir schon 2-3 Jahre weiter sind, weiß ich, dass es diverse Unternehmen gab, die sich beispielsweise von externen Datenanbietern Nachweise haben einkaufen wollen, die zum Beispiel Energieeffizienzzertifikate für Immobilien und im Nachgang festgestellt wurde, dass diese Methodik dann auf Schätzungen basierte und gar nicht für die Zwecke der Taxonomie genutzt werden kann. Sowas will man natürlich vermeiden. Deswegen eine holistische Planung von Anfang an ist, glaube ich, essentiell an der Stelle. Klare Datenstrategie, Einbindung der diversen Abteilungen, die in die Erstellung der verschiedenen Themen eingebunden sind. Und das macht halt die Nachhaltigkeitsberichterstattung auch so spannend. Es sind unglaublich viele Abteilung eines Unternehmens davon betroffen, die in diese Gesamtplanung mit einzubeziehen sind.
Und das ist dann ja wiederum nur der erste Schritt. Die Beschaffung der Daten, die Organisation im Unternehmen. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, dann landen wir beim Thema Prüfung der Daten. Was muss denn ein Prüfer in Bezug auf die Prüfung von externen Daten bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung beachten? Weil das ist natürlich wiederum nochmal eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung, weil das sind ja nicht Daten, die das Unternehmen selber erhoben hat.
Ja, absolut. Und der Prüfer, der ist ja, der ist dann quasi das zweite Augenpaar, was sich hinterher damit beschäftigt. Und er muss ja die Methodik, die sich das Unternehmen gegeben hat, in der Tat die ganzen Maßnahmen, die das Unternehmen eingeführt hat, um die Sicherheit der Daten, Richtigkeit der Daten sicherzustellen, dann eben anzuschauen. Ich meine, es ist eigentlich aus Prüfersicht, sind es immer wieder diese klassischen Fragen. Ja, sind die Daten sachgerecht, sind sie zuverlässig? Sind sie auch aussagekräftig? Es ist, glaube ich, gerade bei der Einbindung externer Daten unerlässlich, sich die Verifikationsprozesse des berichtenden Unternehmens anzuschauen. Bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung kommt vielleicht noch ein besonderes Augenmerk oder eine Komplexität hinzu, weil wir das Thema Wesentlichkeitsanalyse vorab ja noch mitdenken müssen. Also in der Finanzberichterstattung haben wir ein klar abgrenzbaren Scope. Wir wissen eigentlich, was der Berichtsgegenstand ist. Wir haben über viele Jahre und GOB oder IFRS-Standards eine klare Vorstellung davon, welche Transaktion man im Blick behalten muss. Aber in der Nachhaltigkeitsberichterstattung definiert ja die Liste der zu berichtenden Themen die Wesentlichkeitsanalyse, die vorab durchgeführt wird. Und auch die erfordert eben Nutzung externer Daten. Das heißt, wir haben nochmal ein viel größeres Tor zu Beginn, was wir aufmachen müssen und wo es extrem schwierig ist, das kennen wir auch alle aus der Praxis, zu ermitteln, ob jetzt bestimmte Stakeholdergruppen in der Art und Weise, wie sie in den Prozess einbezogen sind, die richtigen Daten anliefern oder ob man möglicherweise einen blinden Fleck hat oder eine Stakeholdergruppe übersehen hat.
Ja, wir sind ja jetzt für viele Unternehmen noch am Beginn dieser Datensammlung, der Nutzung externer Daten. Was glauben Sie, wie wird sich das denn einspielen? Wie wird sich dieses Thema der Nutzung externer Daten für die Nachhaltigkeitsberichterstattung denn weiterentwickeln?
Ja, da wird sich, glaube ich, relativ viel noch tun. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es perspektivisch ein relativ enges Netz an Standardisierung, Software, Tools, auch Verifizierungsleistungen von Prüfersicht und so weiter sich entwickeln könnte. Ein ganz wichtiger Schritt, glaube ich, in dem Bereich ist tatsächlich dieses Thema Standardisierung der Daten, ESEF-Tagging, was es möglich macht, dann über Big Data Analytics tatsächlich aus Branchen, aus Regionen wirklich in großem Stil abzulesen, was sind da die Nachhaltigkeits-KPIs, dann brauche ich möglicherweise gar nicht die explizite KPI meiner Counterparty, sondern kann auf diesen Durchschnitten aufsetzen, ja. wenn ich die Daten anlässlich bekomme. Es gibt im Moment die Initiative, diesen ESAP, also diesen European Single Access Point, ins Leben zu rufen, in dem all diese Daten dann bereit gehalten werden sollen, an denen sich Unternehmen dann andocken können. Aber da wird sich noch viel, viel entwickeln. Ich glaube, gerade kleine und mittlere Unternehmen die ächzen ohnehin unter der Bürokratie, der sie da jetzt ausgesetzt sind. Und wenn dann noch ihre ganzen Abnehmer auf sie zukommen und sagen, bereite mir doch bitte die Daten so und so auf, dann ist es nochmal ein zusätzlicher, auch wirklich wettbewerbsgefährdender Faktor. Deswegen gibt es ja auch die separaten Standards für kleine und mittlere Unternehmen, die im Moment noch in der Mache sind, die sozusagen die Erwartungen an der Stelle auch managen sollen und die Anforderungen so runter skalieren, dass sie wirklich das abdecken, was dann auch in der Wertschöpfungskette abgefragt werden wird und nicht darüber hinaus. Aber wir stehen in dieser Überlegung sicherlich noch fast am Anfang des Prozesses. Ja, wir sind gerade dabei herauszufinden, was für Entwicklungen sich am Markt, was für Lösungen sich am Markt etablieren. Und wir werden sicherlich noch einige Jahre mit sehr, sehr diversen Konzepten konfrontiert sein.
Ja, hört sich in der Tat ziemlich komplex an und deshalb glaube ich für viele Unternehmen eine ziemliche Herausforderung. Kann man wirklich nur hoffen, dass sich das über die Zeit dann doch vereinfacht und dann noch bessere Lösungen gefunden werden. Auf jeden Fall, Herr Müller, erstmal vielen Dank für diese spannenden Einblicke in das Thema externe Daten in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, Unternehmen sollten auf jeden Fall eine klare Datenstrategie haben. Sie sollten zweifelhafte Datenquellen meiden. Und Sie sollen natürlich darauf achten, dass Sie alle Datenschutz- und Compliance-Vorschriften einhalten. Sind aber die externen Daten erstmal sachgerecht in das Unternehmensreporting integriert, sind sie schon eine sehr wertvolle Unterstützung, sowohl bei der Erfüllung der Nachhaltigkeitspflichten als auch dann beim effektiven Nachhaltigkeitsmanagement in dem Unternehmen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen zu dem Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung finden Sie auf unserer Themenseite unter idw.de. Und wir freuen uns darauf, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind bei einer neuen Folge unseres Nachhaltigkeitspodcasts. Ihnen, Herr Müller, nochmal herzlichen Dank und bis dahin bleiben Sie nachhaltig.
Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie sich weiterhin fit für die Nachhaltigkeit und verpassen Sie keine Folge. Die Podcasts finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen. Haben Sie Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail unter info@idw.de. Wir freuen uns über Ihre Post.